Vater, wir wissen von deinem Wort her, dass von dem, was du dir vorgenommen hast, nicht das kleinste Teilchen fehlen wird. Das wissen wir. Und davon leben wir. Und da weichen wir nicht mehr ab. Wie könnten wir auch? Und doch wissen wir auch, Herr, dass es doch so etwas gibt wie ein Leiden, das du hast, bis alles soweit ist. Und das sind schon Probleme. Und du weißt, Herr Jesus, dass wir das manchmal auch haben in uns. Manche Mütter unter uns, Väter, die einfach leiden um ihre Kinder willen, die nicht den Weg gehen, die nicht dir gehören. Manche, die einfach auch ein ganz tiefes Mitleid haben über Menschen, die schwermütig sind oder die in einer Weise leben, Herr, dass es uns wehtut. Und das kennst du auch. Und da verstehst du uns, wenn wir mit unseren Gebeten dich bestürmen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, lass uns einfach in dieser Stunde dich uns nahe sein. Herr, gib uns einfach diese ganz tiefe Freude und Gewissheit, du kennst diesen Schmerz auch, obwohl du vom Ende her gesehen keine Probleme hast. Und nun segne du uns, lass uns gute Gedanken haben. Amen.
Wir wünschen uns einen frohen und gesegneten Tag, liebe Geschwister. Das Thema hat Gott Probleme, das ist sehr aufregend, das gebe ich zu. Und viele, viele Gläubige haben ja neuerdings eine Gewohnheit, wenn sie nachts nicht schlafen können, dann nehmen sie einen Kassettenrekorder und legen eine Predigt ein. Sehr bedacht, sehr langsam. Und bei dieser Vortragsweise kann man ganz schnell einschlafen. Ich habe das auch schon probiert.
Das ist die Frage, wen man auflegt.
Ja, und dabei müssen wir sagen, ist noch ein Vorteil, dann bekommen wir während des Schlafens noch Gottes Evangelium über das Unterbewusstsein zugeführt. Also deshalb hat man ja gesagt, der Kirchenschlaf ist der gesündeste Schlaf in der Bank. Aber ich könnte vielleicht eine Bitte aussprechen, nehmen Sie ja keine Predigt von mir, da könnte es sein, dass Sie stundenlang im Bett sitzen. Und der Schlaf wird fliehen. Hat Gott Probleme? Wir wurden heute Morgen mit dem Losungswort gegrüßt. Der Herr hat seine Throne im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren. Sagen Sie mal, kriegen Sie das Wort zusammen? Kriegen Sie das Wort zusammen? Ich habe da ganz große Schwierigkeit. Ich kann nicht jedes Wort Gottes für die Zeit heute, in der wir leben, erfüllbar machen. Das haben wir ja eigentlich am Montag ein klein wenig mit bedacht. Worte Gottes herausnehmen und sie dann in die Zeit hineinstellen. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. So? Wo ist denn sein Reich und wer herrscht denn? Und bekommt nicht Gott große Probleme? Viele Menschen, auch Gläubige, sind irritiert und fragen, womit ist Gott eigentlich beschäftigt heute? Womit ist er beschäftigt? Nachdem sein Sohn in den Himmel aufgefahren ist, hört und sieht man nicht sehr viel oder überhaupt nichts mehr von ihm. Könnte Gott nicht doch aus seiner Verborgenheit einmal heraustreten und sich in seiner Souveränität zeigen, den Herrschern der Welt ein Ende machen und Friede schaffen? Deshalb das Thema, hat Gott Probleme? Vielleicht sagt doch einer, was soll so eine dumme Frage? Dumme Frage, das wissen wir doch, dass Gott keine Probleme hat. Wollen wir etwa diesen großen Schöpfergott herunterziehen auf unsere menschliche Ebene, weil wir vor lauter Probleme nicht mehr ein- noch auswissen? Ist diese Frage eine Provokation oder lohnt es sich ein ganz klein wenig, heute Morgen darüber nachzudenken? Zuerst fragen wir, was sind Probleme? Was sind Probleme? Probleme sind Schwierigkeiten und schwer zu lösende Aufgaben. Kann das etwa auch für Gott zutreffen? Schwere zu lösende Aufgaben? Sie schütteln den Kopf. Manche antworten hier mit einem Ja. Mit einem Ja, weil die Eigenwilligkeit der Geschöpfe für Gott das größte Problem sei. Etwa nach dem Zeugnissen, alles Fleisch hat seinen Weg verderbt und da ist auch nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer. Selbst die Himmel, die sind auch nicht rein in seinen Augen. Und dann in der Bibel lesen wir von Gott als der Erhabene, der allein Einzige, der Einmalige, der Allgewaltige, der Allmächtige, der Allwissende und der alles Vermögende Gott. Und auf der anderen Seite sehen wir den Ablauf der Völker- und Nationengeschichte in Strömen von Blut und Tränen untergehen und natürlich auch damit verbunden die Dramatik eines jeden einzelnen Menschen. Ich möchte Sie fragen, wie kriegen Sie das unter einem Hut? Wie kriegen Sie das unter einem Hut? Nicht wahr, der Holocaust an Israel, als man 6 Millionen bestialisch abschlachtete, hat da Gott weggesehen? Hat Gott weggesehen? Wo war Gott eigentlich? Wir nehmen das zur Kenntnis, dass das vor 50 Jahren passiert ist, aber dass dahinter eine solche Zahl von Schreien und Entsetzen eines jeden Einzelnen steht, das können wir gedanklich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Der Zweite Weltkrieg kostete 50 Millionen Menschen das Leben. Auch diese Tragödie, die haben schon längst vergessen. Die marxistische Ideologie, der wohlgepriesene Sozialismus, der ein einziges Sumpfloch von der Elbe bis nach Wladiwostok gebracht hat, der ist in so vielen Köpfen noch drin, der spukt noch herum und wird also über das, hören wir gut zu, über das vereinte Europa und die eine Welt zu seinem Ziel kommen. Ja, mit dem Ziel, die Überschrift lautet, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und dieses Programm schickte 150 Millionen in den Tod, grausam in den Tod. Ich habe hier eine Dokumentation, ist aus dem Französischen übersetzt und von der französischen Partei zusammengestellt worden. Die könnt ihr mitnehmen dann. Oder wir denken an Afrika, einst waren die Weißen an allen schuld. Ja, und jetzt schieben sich sie gegenseitig zu Hunderttausenden die Messer durch den Hals. Ich frage mal, können wir überhaupt noch wegsehen? Wenn die Gräuel und das Entsetzen im Fernsehen das Maß aller menschlichen Empfindungen übersteigen, sagt mir neulich ein Bruder, der diese negativen Informationsflut nicht mehr ertragen konnte, er habe deshalb den Fernsehen für 3 Wochen abgedeckt. Das können wir machen, aber dabei ändert sich in der Welt überhaupt nichts. Täglich verhungern 40.000 Kinder und im Jahr werden 50 Millionen Säuglinge im Mutterleib zerrissen und umgebracht. In einem Jahr, nach den neuesten Rechnungen. Und die Zahl der Flüchtlinge und Katastrophengeschädigte übertrifft unser menschliches Fassungsvermögen. Eine ganze Stunde könnten wir hier die solche großen Übel und Verbrechen aufführen und zusammenzählen. Was könnte man noch nennen? Nicht vergessen die Macht des Geldes. Die Macht des Geldes. Amerika mit dem grausamen Kriegen. Der Indianer bis zum Vietnamkrieg. Auch hier gibt es ein aufregendes Buch. Der Moloch. Sollte man mal lesen. Weil ja eigentlich in der Weltgeschichte nur die Deutschen schuld sind für alles Elend. Wir nennen die vielen Suchtgefahren, die Zersetzung und teilweise Auflösung sämtlicher Ordnungen von Ehe, Familie und Kultur. Aber das hat Johannes, der Apostel, schon vor 2000 Jahren so klar gesehen und hat es auch in Worte geformt. In seinem Brief, Kapitel 5, Vers 19, schreibt er, wir wissen aber. Was wissen wir? Liebe Geschwister, wir wissen so vieles nicht. Aber eines muss klar sein. Eines müssen wir wissen, dass wir aus Gott sind. Liebe Geschwister, dass wir aus Gott sind. Das ist eine unbeschreibliche Größe. Und wer diese innere Gewissheit nicht hat, aus Gott zu sein, der wird von den verderblichen Strömungen dieser Zeit mit hinweggespült. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und der ganze Kosmos in dem Bösen liegt, eigentlich in der Gewalt des Bösen eingeschlossen und umklammert ist. Er liegt also vollständig in der Hand des Bösen. Ich erinnere auch an Jesaja 60, Finsternis und Dunkelheit bedeckt das Erdland, das Erdreich. Finsternis und Dunkelheit. Wenn wir mal mit einer Rakete hochsteigen könnten und hätten mit geistlichen Augen unseren Erdball, dann müssten wir sagen, unser Erdball ist total eingeschlossen. In Finsternis, in der Finsternis und in der Klammerung des Bösen. Des Bösen. Epheser 2, Vers 2, da sagt der Paulus, ihr wart auch nichts anderes. Nein, ihr wart tot in Sünden, in den Übertretungen, in den Lüsten des Fleisches, habt gelebt nach dem Prinzip des Fürsten, der Gewalt, der Luft, der seine Wirksamkeit und Macht hat, in den Söhnen des Ungehorsams, den Fürst der Luft dieses Äons, dieses Zeitalters. Und er wird ja in der Schrift als der Fürst dieses Kosmos, ich zitiere also, man muss aufpassen, dass die Begriffe nicht verwechselt werden, als der Fürst dieses Kosmos und als der Gott dieses Äons bezeichnet. Wir kommen dann später noch einmal darauf zurück. Ist das etwa ein Problem für Gott, weil ihm alles scheinbar aus dem Ruder gelaufen ist? Und die Dinge er nicht mehr in Griff bekommt. Und dabei sind wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch gar nicht einmal am Anfang der Wehen, von der die Offenbarung berichtet. Oft hört man ja jetzt den Satz, schlimmer geht's nicht. Es wird noch viel, viel schlimmer kommen. Eine Zeit, wie man sie noch nicht gekannt hat, seit Anbeginn des Kosmos. Denn wenn diese Tage nicht verkürzt würden, also zeitlich zusammengedrängt ablaufen würden, würde kein Fleisch, auch die Tiere nicht, würden nicht überleben können. Daniel 12 ist also da ein Beispiel, dass in jener Zeit ein gewaltige Trübsal kommen wird. Die verkürzte Zeit, sagen wir, läuft zusammengedrängt in 7 Jahren ab, wird so angegeben. Der dritte Teil der Pflanzen, der Tiere und der Menschen, nahezu 2 Milliarden Menschen, verdampfen in einer atomaren Staubwolke. Das Schöpfungshaus Erde bricht zusammen und Chaos und Trümmer bedecken das Erdland. Das war's ja eigentlich. Das war's. War's das? Nein, das darf es nicht sein. Denn viele bauen hektisch an der europäischen Einheit. Und die anderen arbeiten mit aller Fantasie und Macht der Verführung für die neue eine Welt. Die eine Welt. Hinter diesem Programm steht nach wie vor die kommunistische, bolschewistische Revolution. Täuschen wir uns nicht. Vielleicht haben wir gedacht, mit dem Fall der Mauer ist das System zerbrochen. Ja. Und die Frommen, die sind immer noch bemüht, im dritten Jahrtausend die Welt zu bekehren, um sie dann als Geschenk dem Christus zu überbringen. Wir fragen, hat Gott Probleme? Läuft überhaupt noch etwas nach seinem Willen? Oder führt ein anderer Regie in den furchtbaren Drama der Weltgeschichte? Ich erinnere an dem Wort, womit wir gegrüßt worden sind. Gott sitzt auf dem Thron und er ist Herrscher über alle Reiche. Wohin man sieht, auf der ganzen Linie, klappt eigentlich nichts mehr. Und es hat den Anschein, als hätte Gott sich total verrechnet und alles falsch kalkuliert, so dass nur noch ein höhnisches Lächeln übrig bleibt, wenn man von dem alles vermögenden und allmächtigen Gott spricht. Wir hatten vor nicht langer Zeit, vor ein paar Wochen hatten wir Klassentreffen, 50 Jahre Schulfeier, da saß ich neben einem, da sagt Johannes, du redest von Gott, schäm dich doch. Was abläuft in dieser Welt? Kannst denn du das Wort Gott noch in den Mund nehmen? Ja, wir haben uns dran gewöhnt, wir reden von Gott, weil das so ist. Aber damit sich auseinanderzusetzen, wenn man all diese Negationen zusammenzählt, dann auch noch sein halsstarriges und auserwähltes Volk Israel in Erwägung zieht, das trotz Rückkehr ins Land der Väter immer noch nicht begreifen will, wozu sie eigentlich von Gott gemacht sind. Ja, und dann auch noch die Christusgemeinde, der Leib des Christus. Ja, diese Gemeinde, die ja auch nicht den allerbesten Eindruck hinterlässt. Dann könnte man die Frage oberflächlich betrachtet, ob denn Gott nicht doch Probleme hat, mit einem Ja beantworten. Verstehen wir? Das war das, was Bruder Straub im Gebet vorgebracht hat. Selbst uns als Gemeinde, denen das Geheimnis seines Willens geoffenbart ist, wir bleiben oft in den tauserlei Fragen hängen, wo es keine Antwort gibt. Ich frage einmal, können wir denn noch ohne Nachdenken das Lied singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte? Können wir das Lied noch singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte? Die du geschaffen durch dein Allmachtswort? Und dann singen wir zum Schluss, dann jauchzen wir dir zu. Ich habe große Schwierigkeit, das Lied zu singen. Sie können es singen. Aber wenn ich die Welt anschaue, mit diesem tausendfachen Elend, dem Leid, den Verbrechen, wo ist die Welt eigentlich? Wo ist der Herr, der auf dem Thron sitzt? Wo ist sein Reich? Gott ist der Allherr. Das ist wahr. Er thront im Himmel und kann machen, was er will. Das wäre noch schöner. Das wäre eine fatale Sache, wenn dieser Gott auch noch Probleme hätte. Er macht seine Engel zu Winden und die geistlichen Gewalten zu seinen Dienern und zu einem flammenden Feuer. Der spricht, der hineinspricht in das Chaos und es geschieht, der gebietet und es steht da. Ist er nicht der Schöpfer des ganzen Universums, der sichtbaren, der unsichtbaren Welt? Ist er nicht der Ursprung des Weltalls? Ist er nicht der, der auch der Schöpfung ein Ziel und eine Vollendung gegeben hat? Ist er nicht der Erste und auch der Letzte? Ist er nicht die einzige Garantie, dass alles, was aus ihm heraus gewollt, eine Existenz bekommen hat, ins Dasein gerufen wurde, auch eine Sinnbedeutung und ein Ziel erhält, dieser Gott, der am Anfang festlegt, wann, wie lange und wohin alles gehen soll, bekommt Riesenprobleme, weil scheinbar und offensichtlich alles von ihm wegläuft und in den Bach hinuntergeht. Haben wir wirklich hinter den Abläufen des gesamten Weltgeschehens und unserer persönlichen Lebensgeschichte eine Planung, eines überlegenen Schöpfergottes zu sehen? Oder ist alles Leben und sinnlose Sterben demnach die Ohnmachtserklärung eines Gottes, der zwar Großes geplant, eine Schöpfung ins Dasein rufen kann, aber der nicht imstande ist, ihr ein Ziel zu geben? Fragen, ich frage viel, gebe manchmal keine Antwort. Fragen, die wir auch mal zu Hause anhand der Schrift uns beantworten lassen müssen. Wenn wir von Gott reden, und die Bibel bezeugt ja diesen Schöpfergott als den allein Weisen, den Allmächtigen, den Allgegenwärtigen, den Allgewaltigen und alles Vermögen, dem wirklich nichts durch die Finger geht, der absolut ist in seinem Willensentschluss und in seinen Ausführungen, der zu keiner Zeit an Grenzen gebunden war, der uneingeschränkt und souverän in allem seinen Handeln ist. Und dann sehen wir den Ablauf der Weltgeschichte, dem stellen wir das gegenüber, dann wird das für den normalen Menschenverstand eine riesengroße Herausforderung, ein nicht überbrückbarer Gegensatz und Widerspruch. Entweder wir spinnen, wenn wir von Gott sprechen, wir sind total überdreht, überspannt und können die Geschichte und die Wirklichkeit und das, was in ihr abläuft, nicht einschätzen. Oder wenn wir von Gott sprechen oder wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann ist er das größte Scheusal aller Zeiten. Verzeiht mir einmal diesen Ausdruck. Weil er ja von Anfang an von Anfang an den unheilvollen Ablauf der Weltgeschichte mit all dem Verderben und den milliardenfachen Tod im Feuersee gesehen und nicht gegensteuert hat, obwohl er es hätte können. Er hätte es doch können tun können und hat es nicht getan. Es wäre besser gewesen. Ich rede menschlich und töricht. Gott hätte die Menschheit gar nicht erst erschaffen, dass er sie millionenfach elendiglich verenden und für ewig in die Hölle einsperren muss. Das ist doch das Glaubensbekenntnis der Christenheit. Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wer heute nicht glaubt, der kommt in diesen Behälter rein und nicht wieder raus. Ich habe doch hier den Vergleich gemacht mit dem Schnellkochtopf. Wird zugedreht, gibt keine Weichen mehr. Und dann wird noch angefeuert. Und das soll die Seligkeit der Gläubigen noch erhöhen, wenn sie von oben aus sehen die Qual der Gottlosen. Ja, wissen Sie, wer diese abscheulichen Gedankengänge wirklich einmal zu Ende denkt, ohne Korrektur, der sollte wissen, dass das eine einzige Gotteslästerung ist. Sagen wir es doch den Leuten. Wenn sie meinen, dass Gott eine Hölle existieren lassen muss, weil er mit diesen halsstarrigen, eigensinnigen Völkischen nicht zurechtkommt. Das ist eine einzige Beleidigung Gottes. Irgendwo in Deutschland kam ein junger Mann nach der Versammlung zu mir und sagte, Bruder Ullmann, Sie verkündigen Irrlehre, und zwar total. Da habe ich mit diesem jungen Mann keinen Streit angefangen. Ich habe ihm nur meinen Rat gegeben. Denken Sie erst einmal das zu Ende, was Sie glauben. Einen Feuersee ohne Ende. Ohne Ende. Denken Sie mal so. Sie haben zu früh aufgehört zu denken. Ja, da bekam ich einen Telefonanruf. Ein junger Mann war am Ende. Der war ganz beglückt. In seinem Herzen war ein Feuer aufgegangen. Er sagte, ich habe 2 Vorträge von Ihnen gehört. Das ist das, was ich gesucht habe. Das war diese Botschaft. Und ich sagte, ich werde Ihnen noch einige schicken, zusenden, mit einigen Heften. Ja, und dann kam eine Karte. Ach so, und er sagte, ich kann es gar nicht erwarten. Dann kam eine Karte. Damit beende ich mein Verhältnis zu Ihnen wegen dieser scheußlichen Allversöhnungslehre. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Bitte senden Sie mir keine Informationen mehr. In Berlin sprach mich eine Frau an, die ganz neu von dieser Botschaft, dass Gott nicht an Grenzen gebunden ist, sondern dass seine Liebe unbegrenzt und seine Gnade allumfassend ist. Das brannte in ihrem Leben so sehr und hat es natürlich auch einen gläubigen Menschen erzählt. Da hat er gesagt, jetzt gehen wir zusammen zum Prediger und dann werden sie sich beugen und sie werden sich lossagen von dieser Teufelslehre. Und dann hat sie zu diesem Mann noch gesagt, würden Sie sich nicht freuen, wenn Ihr Vater nach schweren Gerichten auch noch gerettet werden würde? Da hat der Mann geantwortet, der Sohn, wenn mein Vater für immer in den Feuer sehen muss, dann hat er es auch verdient. Was soll man dazu sagen? Da kann man nur sagen, er soll sich erstmal bekehren von seinem stolzen, rechthaberischen Ich, als wären wir besser als die anderen, wenn die Gnade uns nicht erreicht und eingeholt hätte. Dann könnte es passieren, dass wir drüben sitzen und die anderen, weil sie manchmal in ihrem Leben viel besser sind als wir. Ja, eine ganz schlimme Reaktion. Ich darf mal etwas hineinblicken lassen, was bei uns zu Hause abläuft. Da bekam ich einen Brief. Ich hatte nämlich von einer Person den Auftrag, auch einer Person, die ich nicht kannte, drei Hefte zu senden. Ja, und dann kam ein ganz schrecklicher Brief. Da heißt es, Aktion gegen die Verfälschung des Evangeliums. Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, als das, was ich empfangen habe, der sei verflucht, der steht unter dem Fluch. Sehr geehrter Herr Ullmann, ich habe gestern 3 Schriften von Ihnen bekommen. Und zwar die eine, was versteht die Schrift unter Ewigkeit, von Ströder, entscheidende Wesenszüge unseres Gottes, von Eckhard Meyer, und den freien Willen von Heinrich Grossmann. Diese Schriften werden heute komplett von mir vernichtet, im Namen Jesus von Nazareth. Ich wende mich im Namen Jesus von Nazareth gegen diese Allversöhnungstheologie und die Lügen des Satans, der Menschen verführen möchte und ihnen glauben machen möchte, dass weder er, der Satan noch die Verlorenen unaufhörlich in die Hölle brennen. Und dann werden sehr schlimme Worte und Zitate genommen, das Tier wurde in den Feuersee geworfen und alle, die diese Teufelslehre angehören. Ich warne Sie von ganzem Herzen im Namen Jesu von Nazareth, dass also auch für Sie die Aussage gilt, die ich Ihnen zukommen ließ. Ja, ja, liebe Geschwister, so ist es manchmal. Zurück zum Thema. Wenn Gott der Allerhöchste wirklich existiert, warum sieht man heute nichts von ihm? Warum? Warum sieht man nichts von ihm? Ist etwa der Ablauf der grauenvollen Geschichte seit Adams Fall, ist das die Fußspur Gottes? Der grauenhafte Ablauf der Geschichte von Adam, ist das die Fußspur Gottes? Aus diesem Spannungsfeld heraus hat sich ja dann auch die Gott-Tod-Theologie entwickelt. Die Gott-Tod-Theologie. Diese Leute haben nachgedacht und müssen feststellen, ja, wenn wirklich dieser Gott existent wäre, dann würden unter keinen Umständen die Verbrechen möglich gewesen sein, wie sie in der vergangenen Jahrtausenden abgelaufen sind. Man vermochte also diesen Widerspruch nicht aufzulösen, denn wenn es einen Gott geben sollte, dann müsste die Welt doch ganz anders aussehen. Sind Sie auch dieser Meinung? Sind Sie auch dieser? Manche nicken mit dem Kopf. Ja, und warum sieht die Welt eigentlich nicht anders aus? Ist es etwa gar nicht die Absicht? Ist es gar nicht die Absicht Gottes, in diesem chaotischen Treiben einzugreifen? Das könnte doch auch sein. Als Gott die Schöpfung ins Dasein rief, dann war alles vollkommen und gut. Aber seitdem einer der größten Engelfürsten auch Gott sein wollte und alles, auch Adam und die Eva, hinter sich her ins Gericht, in Sünde, in Verderben, in Tod riss, ist dieser Kosmos die Materie und der Raum und die Zeit, in der wir heute leben, eine gefallene Welt. Eine gefallene Welt. Und diese steht bis zu dem heutigen Tag unter der Herrschaft der Finsternis. Das lesen wir ja auch ganz deutlich in 2. Korinther 4, Vers 4. Da sagt Paulus, wenn das Evangelium, die Botschaft eurer Rettung, wenn sie nicht ankommt, wenn Leute hier sitzen, die von diesem Wort nicht mehr erreicht werden, die nur als Statist da sitzen, weil das so ist, wir gehen mal mit in dieser frommen Gesellschaft. Wenn dieses Evangelium sie nicht erreicht, was ist da passiert? Was ist da passiert? Da hat der Gott dieses Äons, können wir ruhig auswechseln, hier steht hier nicht Welt, es ist ein Unterschied zwischen Welt, Kosmos und Zeit. Der Gott dieses Äons hat die Gedankenbildungen der Ungläubigen geblendet, dass ihnen nicht aufleuchte und aufstrahle der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. So ist das also. Verstehen wir? So ist das. Vergessen wir nicht, dass Satan den Status eines Gottes erhalten hat. Auch über diesen Sachverhalt steht ein von Gott gegeben. Wir erinnern uns an die Versuchungsgeschichte Jesu in der Wüste. Da sagte er, wenn du niederfällst, huldigend niederfällst, dann will ich dir alle Reiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit geben. Denn sie sind mir übergeben. Von wem denn? Von dem Allerhöchsten. Und ich gebe sie, wem ich will. Deshalb muss auch alles, was an Tragödien, schmerzhaften und leidvollen Sterben in dieser Welt sich abspielt, auf diesem Hintergrund mitgesehen werden. Wenn es nun daraus kein Entrinnen, liebe Geschwister, kein Entrinnen, keinen Ausgleich, kein Wiedererstatten geben würde, Wenn Gott nie wirklich den Fluch in Segen, jede Sünde von der Gnade überschwemmen, überdecken würde, den Tod vom Leben verschlingen und alles Leid in Herrlichkeit hineinstellen oder umzuwandeln vermag, dann hat sich doch das Menschsein nicht gelohnt. Dann war alles nur eine einzige Illusion. Ein böser Traum, niemals aber das echte wahre Leben, was Gott allen Geschöpfen verheißen hat. Und dann könnten wir sonntags ruhig zu Hause bleiben. Was soll's denn? Wir gehen 8 Tage hier auf der Lahü, bezahlen Geld, können wir doch zu Hause bleiben. Ja, dann hätte sich dieser große Bauherr in seinem Schöpfungsunternehmen, in seinen Planungen und Berechnungen total übernommen und verrechnet. Wenn bei einem so gewaltigen Schöpfungsbau der Himmel und der Erde nicht mehr unter dem Strich herauskommt, als das, was heute und jetzt unter dem Wohlgefallen Gottes steht. Was steht denn unter dem Wohlgefallen Gottes? Dankeschön. Der Sohn. Ja, was steht noch unter dem Wohlgefallen? Die Söhne nach der Lust, nach der Freude, nach seinem Wohlgefallen hat er durch das Wort der Wahrheit uns durch den Geist zuerst Gezeugten der neuen Schöpfung gemacht. Durch das Wohlgefallen hat er uns wissen lassen, seine Gedanken, die innersten Gottesziele seines Herzens. Also noch einmal, wenn hinter all den Abläufen und den Schöpfungen nicht mehr herauskommt, als was heute und jetzt unter dem Wohlgefallen Gottes steht, die Gemeinde des Christusleibes, dann käme das einer Bankrotterklärung gleich. Ob man mal darüber nachdenken könnte? Dann hätte Gott wahrhaft große Probleme, weil er das, was er geplant hat, nie zustande und realisieren kann. Besser kann man eigentlich Gott nicht charakterisieren, wie es einmal Bruder Knoch getan hat in meinem Heft. Und er schreibt, Gott ist weder ein wohlmeinender Schwächling, der so gerne alle retten würde, wenn er es könnte, noch ein grausamer Tyrann, der alle retten könnte, wenn er es wollte, sondern Gott ist ein Gott, dessen Herz schlägt, und zwar väterlich schlägt für alle Geschöpfe, die er in Sohn seiner Liebe erschaffen hat. Das ist es. Liebe Geschwister, ich denke daran, der alle gern retten möchte, gerne alle wünscht zu retten. 1. Timotheus 2, Vers 4. Da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und die meisten sagen, ja, das ist also sein Wunsch. Er sitzt im Himmel auf dem Sofa und wünscht so gern, dass so viel wie möglich ihn glauben. Nein, kein Wunsch. Ist der absolute Wille Gottes. Und in der Luther-Übersetzung finde ich es nicht gut, dass alle Menschen geholfen werden. Ich sage, Gott ist kein Wohlfahrtsunternehmen, dass da so eine Lebenshilfe kommt. Es steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet, und zwar die Rettung aus dem Tod in das Leben hinein gebracht werden. Gerettet und sie zur der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erkenntnis, was ist Erkenntnis? Das ist nicht eine Philosophie, dass man weiß, wie viel es Äonen gibt, sondern Erkenntnis hat es mit Lebenszeugung zu tun. Erkenntnis ist das liebesmäßige Einswerden mit Christus durch Hingabe, durch mein Ja zu ihm, Zweckszeugung und Lebensvermehrung in mir hinein. Das ist Vermehrung. Noch einmal, Gott will, dass alle Menschen gerettet aus dem Tod leben und sie zur Erkenntnis der Wer ist die Wahrheit? Christus kommen. Kein Wünschen. Diesen Satz von Bruder Knoch, der steht, den habe ich vor 45 Jahren gelesen, der steht so tief in meinem Inneren, ist er dort verankert. Er steht so lebendig vor mir. Das war ja eigentlich das Risiko, was Gott mit dem Bau der Schöpfung eingehen. Er wollte nicht nur Marionetten, die ihm dienen müssen, sondern ein Gegenüber wollte er haben. Ein Gegenüber mit einem eigenen Willen, zum Ja und zum Nein. Und wenn er selbst den Freiraum zu diesem Nein mit einkalkuliert, auch verantwortlich für die daraus ergebenen Kosten. Die wesenhafte Liebe Gottes ist frei von Zwang. Sie kann den anderen nicht vergewaltigen, sondern lässt ihm in seinen eigenen Entscheidungen zum Nein auch den Zerbruch und das Eingeständnis seiner Verdorbenheit erleben. Das ist also das Prinzip. Gott geht also diesen für ihn schmerzvollen Weg der Auflehnung und der Rebellion seiner Geschöpfe mit. Er geht mit und opfert deshalb dafür den Sohn seiner Liebe am Schandpfahl am Kreuz von Golgatha. Wie könnte denn sonst der Text in 1. Petrus 1, 18, 19 verstanden werden, wenn es heißt, ihr wisset, wissen wir es wirklich? Heute lebt doch die Glaubensgemeinde von einem Minimum. Da weiß jeder Moslem mehr von der Religion als mancher Glaubende, von dem, was uns eigentlich gegeben ist. Ich höre Herr Heinrich Grossmann sagen, das, was die Christenheit von dem Christus und ihrem Ziel weiß, das trägt eigentlich die Katze mit dem Schwanz weg. So wenig ist das. Und Petrus schreibt, ihr wisset, was wissen wir, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, Gold, Silber, erlöst und losgekauft worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, eines unschuldigen, makellosen, fehlerlosen Lammes, was zuvor bestimmt ist, vor Grundlegung der Welt. Warum stand Christus als Lamm zur Schlachtung schon vor der Schöpfung des Kosmos bereit? Weil die Folgen bei einem möglichen Fall der Schöpfung bezahlt und wieder ausgeglichen werden mussten. Sonst hätte Gott große Probleme bekommen. Große Probleme. Erst als alles durchgerechnet, sichergestellt war, wurde die Schöpfung ins Dasein gerufen. Es ist ein Unding, wenn so viele gläubige Menschen behaupten, dass Gott nicht wissen konnte, was da Adam und Eva im Paradies anstellten. Weshalb hat er dann vor der Schöpfung das Kreuz in seinem Plan verankert? Weshalb? Nochmal, das Kreuz ist älter als die Schöpfung. Das Kreuz ist älter als die Schöpfung. Weil er nicht nur alles gewusst hat, welchen Weg alles läuft, sondern weil er auch vorher alles geplant und festgelegt hat, bekommt er keine Probleme, weil sich nach ihm alles ausrichten wird und muss. Mitten in dem Ablauf, dem Verderben, der Auflehnung und des Abfalles, auch seines auserwählten Israels, hat Gott nun das Kreuz als ein gewaltiges Siegeszeichen aufgestellt, dass Jesus siegt. Das bleibt bei ihm, nicht bei uns, bei ihm ewig ausgemacht sein wird die ganze Welt. Ja, es wird lauthals gesungen, aber ganz wenig geglaubt. Er rammte auf Golgatha das Kreuz, den Pfahl in den Erdboden und ließ seinen Sohn für das gesamte Elend, für das Grauen der Sünde und des Todes als die restlose Bezahlung für alles und alle aufhängen und sterben. Seit diesem heilsgeschichtlichen Ereignis hat sich Grundsätzliches geändert. Die Herrschaft des Todes wurde beendet und die Autorität über den Sohn wurde dem Christus übertragen. Liebe Geschwister, und nun die Spannung. Das ist also vor 2000 Jahren rechtsmäßig geschehen. Und was sehen wir davon? Nicht sehr viel. Das ist also ein riesengroßes Spannungsfeld. Und wenn Sie darauf eine Antwort haben wollen, dann hat der Hebräerbrief eine einmal gültige Antwort geschrieben. Und ich wünschte, Sie würden diesen Vers auch bunt einmalen, ausmalen, unterstreichen, damit, wenn Sie in großen Anfechtungen kommen, dass Sie dann dieses Wort nehmen zum Zuspruch. Ich rate nicht, diese flüssigen Farbstifte zu nehmen. In ein paar Jahren sieht Ihre Bibel aus, können Sie nicht mehr nehmen. Nehmen Sie doch diese Buntstifte, diese Leuchtstifte, Paulus Verlag, für Bibeluntermalung. Ist ganz wertvoll. Gelb, was Gott gesprochen hat. Rot, was die Sünde verursacht hat. Blau, was Israel betrifft. Und grün, was sehr wichtig ist für uns. Aber Sie können die Farben ruhig austauschen. Das steht nicht in der Bibel, welche Farbe Sie nehmen wollen. Aber ich schaue gerne einmal bei Geschwistern in die Bibel hinein. Wie leben Sie mit der Bibel? Wie leben Sie mit der Bibel, liebe Geschwister? Die Bibel ist eigentlich das größte materielle Wertgut, was wir besitzen. Nicht der Mercedes und unser tolles Haus, das geht alles kaputt. Das ist das Wort. Ich schaue gerne mal rein. Wie arbeiten Sie mit der Bibel? Können Sie alles merken? Man muss manches anstreichen, damit es uns ins Auge fällt. Da gab es eine Luther-Übersetzung mit stark gedruckten Versen. Das war doch eine feine Sache. Eine feine Sache. Also hat Gott die Welt geliebt. Oder da war man gleich dabei. Heute alles Klischee. Malen wir es doch aus. Machen wir es bunt. Da frug mich eine Arbeitskollegin: Johannes, du glaubst an Jesus. Sag mir mal, wie machst du das, Jesus zu lieben? Das ist eine echte Frage. Wie machst du das, Jesus lieben? Ja. Wie machst du das, Jesus lieben? Ich habe versucht, dass Jesus sich mit diesem geschriebenen Wort identisch erklärt. Und ich liebe dieses Wort, das geschriebene Wort der Logos, das liebe ich so sehr. Mit diesem Wort lebe ich bei Nacht und bei Tag. Und deshalb sollten wir da schon unsere Anmerkungen machen. Jetzt zu Hebräer 2, Vers 8 bis 9. Das ist das Wort, das eine Antwort gibt auf die Frage und den Spannungsbogen: Hat Gott Probleme? Da lesen wir: Du, Gott, hast alles oder das All den Füßen des Christus untergeordnet. Liebe Geschwister, wenn ich an einen solchen Wort komme, wer sind denn die Füße des Christus? Wer sind sie? Wer sind die Füße des Christus? Sind wir nicht sein Leib? Sind wir nicht sein Leib? Ist nicht der Leib des Christus Fuß? Fuß? Und jetzt steht dieses gewaltige Wort hier: Du, Gott, hast das All oder alles den Füßen des Christus untergeordnet. Denn indem er, der Vater, ihm, dem Sohn, alles untergeordnet hat, hat er nichts gelassen. Malen Sie es doch aus. Es ist nichts übrig gelassen, keine Einschränkung, die Gottlosen nicht und auch die Finsternis nichts, überhaupt nichts hat er ausgelassen. Er hat nichts gelassen, was ihm nicht untergeordnet wäre. Und jetzt kommt das andere, wertvolle Wort: Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht das All unterordnet. Deshalb das Drama der Weltgeschichte mit so viel Verderben, Fluch und Tod. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht das All untergeordnet. Wir sehen aber Jesus, der ein klein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, so dass er durch Gottes Gnade für alles, für jeden den Tod schmeckte. Wenn also Gott am Kreuz für jeden Sünder bezahlt und für jede Sünde und Übertretung den Sohn geopfert hat, dann ist das die Grundlage, Und auch die Garantie ist erbracht, dass alles zurückgebracht wird und sich ihm unterordnet. Auf diesem Heilsweg führt er heute und jetzt die Gemeinde des Christusleibes und morgen sein auserwähltes Volk Israel zum Ziel. Und solange diese beiden Heilsträger nicht zur Verfügung stehen, rührt und bewegt sich im großen Ganzen nicht sehr viel. Das war der Gedanke auch am Montag. Die zweiten Erstlinge, die zwei Heilsträger, solange sie nicht dem Vater, dem Sohn zur Verfügung stehen, werden wir draußen nicht viel sehen von Gottes gewaltiger Hand. Nein, Gott hat keine Probleme und bekommt auch keine. Auch wenn die ganze Welt gegen ihn aufschreit, er sitzt im Himmel. Er sitzt schon, ja, er hat Platz genommen. Was macht er? Er lacht. Er lacht über die dummen und verdorbenen Einfälle. Die Vermessenheit, ohne ihn auskommen zu wollen. Die Auferstehung Christi Jesu aus den Toten ist ja unter den Theologen ein angefochtener und umstrittener Sieg. Nur weil man nicht weiß, man sieht heute nichts, was Gott jetzt und heute laufen lässt. Und weil man die Endziele aus dem Wort Gottes gestrichen hat. Die Schöpfung hat sich am Anfang nicht ohne sein Ja und auch nicht ohne seinen Willen von ihm losgerissen. Diese abgrundtiefe Schlucht zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf hat mit Christus eine Brücke gefunden. Das heißt, dieser Christus als die alleinig tragfähige, lebendige Brücke, sie bleibt liegen und bleibt bestehen. Wie lange wird die Christusbrücke über den Abgrund bestehen bleiben? Bis der Letzte hinübergelangt ist an das andere Ufer. Deshalb sagt doch der Herr, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Mandat. Und das macht er nicht mehr alleine, sondern mit ihm ist seine Gemeinde zusammengebunden. Und dann ist er froh, wenn er die Frommen dann im Himmel hat. Nein, er wird so lange suchen, bis er findet. Und sollte von den 99 Schafen eins draußen sind, dann lässt er die Schafe. Heute ist eins gerettet im Verhältnis und 99 sind draußen. Aber das ist, ich sage mal, der Christenheit egal. Wie viel verloren sind, dann bleiben sie egal. Hauptsache sie sind oben im Himmel und haben Platz. Egoismus in übelster Form. Er sitzt im Himmel und lacht über die Vermessenheit, ja. Christus hat sich über diese Todesschlucht gelegt. Nur durch den Einbruch der Sünde und des Todes war die Selbstoffenbarung Gottes in seiner unausdenkbaren und grenzenlosen Liebe am Kreuz möglich. Nur durch diese Sünde, nur durch den Einbruch des Todes. Nur auf diesem Hintergrund verstehen wir das Zeugnis aus Römer 11, Vers 32. Dass Gott alle, liebe Geschwister, dass Gott alle oder das ganze All in die Sünde, in den Unglauben, in die Widerspenstigkeit, in die Rebellion hinein beschlossen hat. Das war sein Beschluss. Das war kein Unfall. Das war kein Unfall. Weder bei Satan noch bei Eva und Adam war kein Unfall. Hier lesen wir, dass er einen Beschluss gefasst hat. Alles schöpfungsmäßig. In die Sünde, in das Verderben, in den Tod hineinzustellen, damit er dann die Mehrzahl für immer in die Hölle schicken muss. Das wäre ja dann die Konsequenz. Was steht da, auf dass er sich aller erbarme, alle begnadige, liebe Geschwister? Was können wir denn hervortreten, dass Gott Einzelne aus der Masse herausnimmt und sie vorher, wir haben nur einen zeitlichen Vortritt, herausnimmt. Und dazu nimmt er eben doch nicht die Besten und die Gescheitesten und die Vermögensmächtigen, sondern den letzten Rest, die nicht zu ihm passen. Nicht eine Zelle, sage ich, von uns aus, passt zu ihm. Und dass er macht uns passend, so sagt es Paulus, passend und angenehm zu ihm hin. Ist das ein Evangelium, liebe Geschwister, wo wir nichts in die Reihe kriegen, menschlich gesagt, nichts in die Reihe, wo Programme und Wunschvorstellungen bei uns zerschmelzen, wie Schnee in den Sonnenstrahlen. Das kriegt er mit uns fertig. Liebe Geschwister, halten wir nie auf, unseren Gott und Vater zu bestaunen. Zu bestaunen, ja, dass er sich aller erbarme und alle begnadige. Es gibt sicherlich keinen anderen Weg, wenn die Geschöpfe zur Einsicht gelangen sollen, als den Weg des Zerbruchs, des Chaos, des Todes, den Weg über das Eingeständnis und die Unfähigkeit des eigenen Willens, ohne Gott etwas wesenhaft Bleibendes zu schaffen. Es geht nicht anders. Das Geschöpf muss von seiner ganzen bodenlosen Verdorbenheit überführt werden. Deshalb gab Gott die Schöpfung eine Zeit lang aus der Hand und ließ sie in ihrem eigenen Weg oder in ihren eigenen Wegen gehen. Nicht weil er am Ende war, sondern weil das Geschöpf selber den Beweis seiner eigenen Verdorbenheit erbringen muss. Das geht nicht anders. Wenn Gott den Geschöpfen erlaubt, ihre eigenen Wege zu gehen, damit der Mensch das tun kann, was er will, dann schließt das, geht nicht anders. Aber diesen Weg muss das Geschöpf laufen. Muss es laufen. Dann geht es nicht anders, als dass dieser eigene Weg mit Gericht endet. Ich zitiere Matthäus 23, ich habe euch oft versammeln wollen wie eine Henne, ihr Küken, aber ihr habt zeitlebens. Ihr habt Jahrtausende lang gemacht, was ihr wollt. Ja. Und damit ist Gott fertig, der eigene Wille. Nein, es geht nicht. Euer Haus wird euch zur Wüste werden. Liebe Geschwister, wenn wir immer wieder ringen, dass Gott uns den eigenen Willen erfüllbar machen soll, dann kann es manchmal passieren, dass das auch Gott macht. Aber dann machen wir ihm und anderen viel, viel Schande. Es ist gut, wenn Gott unsere eigenen Wege abgrenzt, aber manchmal lässt er die eigenen Wege laufen. Und im Fall Israels hat er sie laufen lassen. Euer Haus Israel wird zur Wüste werden, für immer und ewig. Dankeschön. Schreien Sie doch los, dass es eine Verfälschung ist. Aber die Verfälschung wird tausendfach geglaubt. Euer Haus wird euch zur Wüste werden, bis ihr sprecht, gelobt seid, der da kommt in den Namen des Herrn. Da wird der eigene Weg Israels zu Ende sein. Deshalb lesen wir ja auch in Römer 1, dahingegeben, um zu tun, was nicht taugt. Er hat sie in ihren untauglichen Verstand, ihrer inhaltlosen Vernunft und Geisteszustand überlassen. Erst will der Mensch in Freiheit und ohne Gott leben und dann muss er ohne Gott leben. Erst will er sündigen und dann muss er bodenlos, zügellos sündigen. Das geht nicht anders. In 1. Mose 11, die Geschichte von dem Dumpa zu Babel, da heißt es, und Jahwe sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und jetzt kommt auch ein Wort, was ich rot unterstrichen habe. Und nun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden und unmöglich sein, all das auszuführen, was sie zu tun ersinnen und sich vornehmen. Verstehen wir, weshalb die Welt so ist? Sie steht unter dem Herrschaftsauftrag Satans und der Finsternis. Zeit und Kosmos stehen unter seiner Autorität. Und Gott erlaubt ihnen, alles zu tun, was ihnen in den Sinn kommt. Alles. Es gibt keine Schranke. Das ist die Stelle 1. Mose 11, 4 bis 6. Alle Geistesrichtungen, sämtliche Erfindungen können eingebaut und verwendet werden. Auch die Gesellschaftsformen durften installiert und ausprobiert werden. Von der Urgemeinschaft über die Sklaverei, dann kam der Feudalismus, dann kam der Kapitalismus. Ja, den haben sie gehabt, aber wir hatten den Sozialismus. Sind so froh, dass sie was anderes gehabt haben. Aber manchmal denke ich, es wäre nicht schlecht gewesen, dass man hier auch mal 10 Jahre im Sozialismus gelebt hätte. Dann hätten sie etwas mitbekommen von der Pracht jener Ideen. Sozialismus, Kommunismus, ja, alles was ausprobiert wird. Alles durfte gemacht werden. Da entdeckte einer das Dynamit und andere brachten damit Millionen um. Da spaltete Otto Hahn das Atom und andere bauten damit so viele Atombomben, dass die Erde 30 Mal in die Luft gesprengt werden kann. Einmal würde ja eigentlich genügen. Nein. Die Menschen sind so vom Wahn besessen. 30 Mal. Naja. Halten wir doch auf mit Träumen, dass endlich alles gut wird. Nehmen wir das Wort Gottes zur Hand. Nur dort erfahren wir die Wirklichkeit, das Woher, die Gegenwart und auch das Wohin unseres Lebens und des gesamten Weltenalls. Sehr deutlich eben steht diese Feststellung in Apostelgeschichte 14, 16. Da heißt es, dass ihr euch von den nichtigen Götzen der materiellen Berauschung, der Sichtbarkeit bekehren sollt hin zu dem lebendigen Gott. Welcher die Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Generationen die Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Und dann wundern wir uns, wenn das so aussieht, wie es aussieht. Das ist nach der Schrift. Und wir sind noch gar nicht am Ende. Gott wird doch nicht überrascht, wenn die Völker eitel sinnen und ihre Programme zu verwirklichen suchen und sich wieder ihn heben. Er sitzt im Himmel und lacht. Hat Gott etwa Probleme bekommen, als man seinen einzig gezeugten Sohn ans Kreuz nagelte? Hat Gott damit Probleme bekommen? Auch in dieser dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte, als man die Hinrichtung seines Sohnes beschloss, war keine Spur von Ausweglosigkeit. Dort, wo die vielen sagen, das war wohl das Ende. Wie antwortet der Herr auf die Frage des Pilatus? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich umbringen zu lassen? Was sagt der Herr? Du hättest überhaupt keine Vollmacht, wenn sie nicht von oben her dir gegeben wäre. Gegeben wäre. Ja, ich habe Vollmacht und Autorität, mein Leben zu lassen, und habe Vollmacht und Autorität, mein Leben wieder anzunehmen. Dieses Innenziel habe ich von meinem Vater empfangen. Da wurde in einer Zeltevangelisation, der ich beiwohnte, der unerhört verlogene Satz gepredigt. Jesus ist doch nicht auf die Welt gekommen, damit er sich umbringen lässt. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Wir fragen zurück, darin bestand doch gerade die Sendung und der Auftrag des Gottessohnes, das Opfer zu bringen und am Kreuz sein Leben zur Bezahlung und Sündentilgung für alle zu geben. Sonst wäre ja das Wort aus 1. Petrus 1,19 eine lächerliche Aussage, dass das Opferlamm schon vor grundlegender Welt bereitstand. Denn Petrus spricht ja auch in seiner Pfingstpredigt: Seht ihr nicht schon, steht es nicht schon in den Propheten, dass der Christus leiden und sterben muss? Und dann kommen solche fromme Leute und sagen, das war der Unfall. Gott wollte eigentlich seinen Sohn gar nicht opfern. Wer sich wundert, dass die Welt heute so ist, wie sie ist, der findet in Prediger 7, Vers 29 eine treffende Antwort. Da heißt es, siehe allein, diese habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Aber jetzt kommt aber sie haben viele Pläne, Konstruktionen und Berechnungen gemacht. Alle wollen sie und wollen bis heute das Paradies bauen und schaffen dabei das Chaos. Das geht nicht anders. Als sich am Anfang die Sündenlawine in Bewegung setzte, konnte Gott sie doch eigentlich zum Stehen bringen. Er konnte sie doch eigentlich zum Stehen bringen. Wollte er gar nicht? Wollte er nicht. Warum hat eigentlich Gott im Paradies den Satan den Zutritt nicht verwehrt? Und da gibt es in unserer Bibel auch Berichte von Ratsversammlungen. Ratsversammlungen, da kommt das himmlische Parlament zusammen. Die Rechte und die Linke, die Opposition, so. Und Gott fragt, wie machen wir das hier unten? Da wurden Vorschläge gemacht und da trat ein Geist auf, angesichts Jahwes. Das war Satan. So, was hast denn du vorzubringen? Ich werde in dem Munde aller Propheten einen Lügengeist geben. Du kriegst einen Auftrag. Ja, und wir fragen, dort hatte er den Rebell vor Augen, vor Angesicht. Warum hat er nicht ihm den Hals umgedreht? Da fragen mich manche junge Leute, warum hat er das nicht gemacht? Ja. Wie viel Unheil wäre der Schöpfung erspart geblieben? Wie viel Unheil? Wir haben auf so viele Fragen keine Antwort, wirklich keine Antwort. Nur eins wissen wir. Erstens, auch das Böse hat und bekommt seine Chance. Zur Ausreife. Es geht nicht anders. Auch wir mit unserer Eigenwilligkeit, mit unserer Ichhaftigkeit, wir werden zerbrochen werden müssen. Es geht nicht anders. Und zweitens, dass ihm nichts aus dem Ruder läuft. Und ihm deshalb alles auch dienen muss. Auch wenn das heute nicht so sieht. Erinnern wir uns an Hebräer 2. Heute sehen wir es noch nicht. Dann aber wird es wahr. Dann wird alles ihm untergeordnet werden. Alles, was sein Mund geredet hat, wird im Sohn zur Erfüllung gebracht. Nur muss man wissen, dass in der Heilsgeschichte Gott nicht alles mit allen auf einmal macht. Diesen Satz, bitte prägen wir ihn tief ein, dass Gott nicht alles mit allen auf einmal macht. Weil ihm ja Zeiträume zur Verfügung stehen. Und es ist eine Katastrophe für die Glaubensgemeinde, dass man mit der Wiederkunft des Herrn zur Entrückung oder meinetwegen zu Israel die Heilsgeschichte beendet, zu Ende gehen lässt, dann ist alles geschehen. Dann hat Gott zum ersten Mal durch seinen Sohn zwei Heilsträger, Mitarbeiter zur Verfügung, wodurch er das zustande bringt, was er geschworen hat, was er verheißen hat. Wer Gottes Weg und Handeln in den vergangenen 2000 Jahren verstehen und sehen will, wird es nur auf dem Boden der Gemeinde tun können. Nur auf dem Boden der Gemeinde. Für die Menschen unserer Zeit ist diese Gemeinde ein Geheimnis, weil die Verborgenheit und die Ohnmacht und die Kreuzesgestalt keinen einzigen Gottesbeweis zulässt. Oder wollen Sie demonstrieren, dass der Herr in Ihnen wohnt? Wollen wir das? Mehr Versagen als Demonstration. Heute ruft Gott nur seine auserwählte Gemeinde heraus. Die anderen finden jetzt bei ihm keine Berücksichtigung. Keine Berücksichtigung. Das war wie bei dem Esau und dem Jakob. Den einen habe ich vor den anderen vorgezogen. Der andere bleibt und ist zurückgestellt. Er stellt alles andere zurück und lässt Menschen und Völker ihre eigenen Wege gehen. Sein Augenmerk und das Mandat des Heiligen Geistes ist ganz allein auf diese kleine Schar dieser Gemeinde gerichtet. Bitte bleiben wir bei dieser schriftlichen Aussage, sonst werden wir verführt und lassen uns in die Breite ziehen, dass Gott andere Programme heute installieren will. Das ist nicht wahr. Solange die Gemeinde nicht fertig ist, ist der Heilige Geist an die Herausrufung, Zubereitung und Vollendung dieser Schar gebunden. Und nicht an die Errettung ganzer Völkermassen. Lassen wir uns nicht entmutigen, auch wenn alles über uns und unserem Gott lacht. Wir wissen, dass die Unheilsgeschichte ein Ende haben wird und die Herrlichkeit Gottes den Sieg davon tragen wird. Er allein bleibt sich seiner Eidschwüre und den garantievollen Verheißungen treu. Die Endausgänge aller Zeitalter und Äonen werden einmal einmünden in einem nie gekannten Ja und einem Jubel und einem Jauchzen, was durch alle Himmelsräume und alle Tiefen der Schöpfung schallen wird. Unser Gott lässt uns deshalb in diesen Spannungsfeldern, in diesen Widersprüchen des Alltages und in einer von der Sünde entstellten und verwüsteten und zerfetzten Welt leben. Nicht, dass wir wie ein Lot an den Programmen der Weltverbesserungen uns verlieren, uns aufreiben und kaputt machen, sondern dass wir unsere Berufung nach oben erkennen und sie festmachen. Und wir in die Christusgestalt in uns hineinwachsen, reif werden für die Bestimmung seiner Herrlichkeit. Mit dieser Freude, liebe Geschwister, mit dieser Freude dürfen wir heute und jetzt unserem Herrn als Anbruch, als Erstlinge schon zur Verfügung stehen. Wir danken unserem großen Gott und Vater, dass er nie Probleme kennt. Nein, nie gibt es bei ihm ein unmöglich oder eine ausweglose Situation. Wir dürfen jeden Tag neu aus seinem Wort Hoffnung und Zuversicht gewinnen, weil alle und Abwege, alle Gerichtstiefen zu einem beseligenden Ausgang führen, bei uns und bei all seinen Geschöpfen. Als ich vor 4 Jahren in Sibirien war und ich zum ersten Mal vor das Rednerpult stande, da war vorn ein großes Schild, Plakat angeheftet. Und darauf stand, das All aus Gott, das ist die Quelle. Das All durch Gott, das ist der Lauf. Das All zu Gott, das ist sein Wille. Durch Christus führt er ihn aus. Er führt in die Vollendung ein. Gott wird am Ziel in allen alles sein. Liebe Geschwister, lassen wir uns bitte nicht beunruhigen von der Macht, den Druck der Welt, in der wir leben. Es ist eine gefallene Welt. Und Gott wird diesen Äon abschließen, beenden. Und zukünftige sind geplant für die Erneuerung des ganzen Schöpfungsalls. Halten wir aus und halten wir durch. Er hat uns ein großes Evangelium und eine große Hoffnung gegeben. Für uns und auch für die anderen. Amen. Amen. Wir beten noch zusammen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du nicht ein einziges Wort zurücknehmen musst. All dein geschriebenes und gesprochenes Wort wird zur Gottestat. Wir danken dir, dass du uns auch heute Morgen einen kleinen Blick hast hineintun lassen in die Widersprüchlichkeit der Geschichte und auch unseres eigenen Lebens. Wir danken dir, dass du uns durch deinen gegebenen Heiligen Geist dein Wort so kostbar machst, dass es uns Orientierung sein darf und ein Lebenselement bei Nacht und bei Tag. Wir dürfen uns füllen lassen, wir dürfen uns prägen lassen von deinen Gedanken, von deinen Zielen. Bewahre du uns vor Verirrungen, auf uns selbst zu sehen, mit uns selbst etwas anzustellen. Wir sind bereit, unser Leben immer wieder ganz neu dir zu überlassen, dass du das Werk deines Willens und deines Wohlgefallens an uns und mit uns und durch uns vollführst. Du bist die einzige Garantie, die das zustande bringt. Und wir verherrlichen dich, Vater, in deinem Christus, dass es so sein wird, wie du es hast uns niederschreiben lassen. Amen.